Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch an SWR 3 Comedy. Habt das Rundmehl gekriegt? Habt ihr es gelesen? Habt ihr es verstanden? So sehen eure Gesichter gerade aus. Ja, wir haben eine Rundmail bekommen, den Brief von Jakobus. Mega cool, dass jeder von euch sich selber auch mit der Hardware beschäftigen kann, reinlesen kann. Zu Hause im Stream dann wirklich die ganze Bibel vielleicht vor dir hast oder ihr hier jetzt diesen Auszug des Briefes. Jakobusbrief. Der Daniel ist letzte Woche schon gestartet in diese Serie, und dieser Brief von Jakobus die Grundlage dafür ist. Und ich finde, er hat das mega gut gemacht. Und doch möchte ich heute ergänzend noch auf diese ersten zwei Verse noch mal ganz kurz eingehen. Vielleicht auch für dich, wenn du letzte Woche noch nicht dabei warst und noch nicht so genau weißt, um was geht es denn eigentlich. Der Vers 1, dort heißt es: Jakobus, der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut in der Fremde lebt. So, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, wenn du schon mehr drin gelesen hast, dann merkst du vielleicht, hey, das ist kein ganz normaler Brief, wie du ihn sonst in der Bibel findest. Denn die anderen Briefe in der Bibel gehen eigentlich fast alle an eine konkrete Gemeinde, an eine Stadt, an eine spezifische Gemeinde. Das tut der Jakobusbrief nicht. Der Jakobusbrief geht, wenn man im griechischen Original schaut, an die 12 Stämme. Und das wurde jetzt in der Übersetzung anders gewählt, weil nicht jeder weiß sofort automatisch, aha, 12 Stämme, das ist symbolisch, das meint die Überbleibsel von Israel. Das waren mal 12 Stämme, die sind verstreut in die ganze Welt. Und theologisch betrachtet sind wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, mit reingenommen in diese 12 Stämme. Also, es geht an Gottes Volk. Deshalb wählt diese freie Übersetzung Hoffnung für alle auch genau diesen Ausdruck. Es geht an Gottes Volk. Und zwar die, die in der ganzen Welt in der Fremde zerstreut sind. Und da steckt was dahinter. In der Fremde zerstreut. Jakobus schreibt nicht an alle Menschen. Jakobus schreibt keinen evangelistischen Brief. Er schreibt kein Werbeschreiben an Menschen, die doch nicht glauben, um dann Jesus nachzufolgen. Das tut er nicht. Jakobus schreibt an Insider. Er schreibt an Menschen, die sich zum Volk Gottes zugehörig fühlen. Diese Tatsache, hey, ich folge Jesus nach, das setzt er voraus. Natürlich darfst du diesen Brief lesen, wenn du das noch nicht glaubst. Aber du bist nicht sein erster Adressat. Sein erster Adressat sind Menschen, die von sich sagen, ich glaube, ich folge Jesus nach. Und er schreibt an Menschen, die zerstreut sind in der Fremde. Und wir müssen da immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Was heißt das denn, zerstreut in der Fremde? Das heißt Leute, die sich nicht mehr zu Hause fühlen, die sich nicht safe fühlen, die nicht in der Heimat sind, nicht fest verankert, verwurzelt, sondern zerstreut, die durcheinander sind, die orientierungslos sind. Und da muss ich jedes Mal wieder aufhorchen, weil ich denke, wow, hey, der schreibt an mich, der schreibt an dich, der schreibt an uns in unserer Zeit, wo wir leben in einem Land, das sich christlich nennt, aber bei fast allem, wo christlich draufsteht, nur noch irgendwas dahinter steht, aber ganz sicher nicht mehr Christus. Und an uns schreibt er, dieser Brief ist an dich und an mich gerichtet. Und dann heißt es in Vers 2, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und ich finde, Daniel hat das letzte Woche super gepredigt. Wenn du es nicht gesehen hast, kannst du gerne auf YouTube nochmal nachschauen oder auch nachhören, diesen Podcast, diese Predigt. so ganz ultra kurz zusammengefasst sagt er, hey, diese fast schon bisschen schizophrene Aussage, also freu dich, dass schwierige Zeiten sind, weil in diesen Tiefpunkten des Lebens, in diesen schwierigen Momenten, wir ganz nah an den Hirten Jesus heranrücken. Weil es die Zeiten sind, die uns ganz besonders in seine Arme treiben. Deshalb sollst du dich freuen, auch über diese schwierigen Ereignisse, schwierigen Momente. Ich finde, er hat das echt mega gut zusammengefasst. Auf die Probe gestellt, gleich schwierige Zeiten, Herausforderungen. So habe ich diesen Vers ehrlich gesagt auch immer verstanden. Auf die Probe gestellt heißt, wir durchleben irgendwas richtig Schwieriges, was Kompliziertes, so eine Tiefphase, so ein Tal in unserem Leben. Und die Probe, die besteht dann irgendwie darin, ob wir nachher immer noch glauben können, ob wir immer noch an Jesus sind. Also schwieriges Ereignis hält dein Glaube stand. So habe ich es lange Zeit verstanden. Und ich habe gemerkt, ja, man kann es so verstehen, aber es gibt auch noch eine andere Deutung. Man kann es auch anders verstehen, anders lesen. Und dann müsste man es aber auch einen Tick anders formulieren. Zum Beispiel eher so, kann man deinen Glauben überprüfen? Also auf die Probe gestellt, die Frage, hey, freu dich, weil es werden Momente in deinem Leben kommen, in denen du geprüft wirst, ob dein Glaube wirklich echt ist oder anders gesagt, lebst du eigentlich, was du glaubst? Und ich muss dir vorab sagen, dieser Jakobus, der provoziert. Der provoziert so sehr, dass in den letzten 2000 Jahren sehr, sehr viele Menschen, auch namhafte Theologen, eigentlich am liebsten diesen Jakobusbrief rausgenommen hätten aus der Bibel. Selbst Luther hat gesagt, hey, da ist eigentlich kein Platz dafür drin. Weil du wirst merken, hey, es provoziert wirklich, was er sagt. Es ist in your face, was darüber kommt. Und das Spannende ist, es ist immer noch drin in der Bibel und ich bin froh darüber, aber es gibt drei Möglichkeiten, wie man auf solche Provokationen reagieren kann. Die erste ist mit Wut. Du kannst dich aufregen, du kannst schimpfen, du kannst sauer sein, du kannst sagen, so ein Schöppenhonig. Und dann suchst du dir einen Freund, eine Freundin, dann gehst du an den Stammtisch und dann kotzt du dich mal richtig aus. Und sagt, hey, und am Sonntag haben sie über den Rotzer auch noch gepredigt da im ICF und das ist doch alles Murks. Und dann fühlst du dich auch wieder besser danach. Dann hast du die Wut rausgelassen und dann geht es vielleicht auch wieder. Die zweite Möglichkeit ist Ignoranz. Du kannst diesen Jakobusbrief einfach ignorieren. Gibt ja auch noch einen Römerbrief. Oder Petrus, kann man auch lesen. Man kann einfach weiter blättern, vielleicht die Seiten schwärzen oder wie manche einfach rausreißen, dann fällst du auch noch kaum auf, wenn du es schön sauber machst. Du kannst es ignorieren und einfach übergehen und dann beschäftigt es dich vielleicht auch nicht. Die dritte Möglichkeit ist, du gehst ins Gebet. Und ich bin da ganz viel am Lernen momentan im Leben, nicht nur jetzt beim Jakobusbrief, so generell im Leben. Wenn dich was so richtig provoziert und du merkst, wie es langsam so ab dem Näberle raufkommt, dann gehe ich ins Gebet und sage ich, Gott, was ist das? Was ist das, was gerade so triggert in mir? Was macht gerade diese Wut in mir? Warum bin ich kurz vorm Explodieren? Warum merke ich, dass ich das am liebsten ignorieren würde oder ausflippen würde? Und ich garantiere dir, wenn du das tust, wird Gott dir antworten. Und er wird dir eine Ahnung geben, dass er vielleicht etwas in dir anstoßen möchte. Dass da vielleicht etwas in dir drinnen ist, wo er sagt, hey, es wäre mal gut, wenn wir einen Finger mal reinlegen. Es wäre gut für dich, wenn wir dich da mal auf die Probe stellen. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, dass du das tust mit dieser Serie. Danke, dass du in unser Leben den Finger reinhältst, dass wir dir eben nicht egal sind und dass du etwas in uns zum Schwingen bringen möchtest. Und ich halte unser Herz hin, die Zeit hin, den Raum hin, dass du jetzt tun darfst, was dein Geist mit uns tun möchte. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, das waren die ersten zwei Verse und keine Angst, wir machen schon jetzt wirklich weiter. Zum Hintergrund dieses Briefes, dieses Jakobusbriefes. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wo dieser Brief einzuordnen ist, auch zeitlich und historisch. Die allerersten Christen, das waren die, die Jesus direkt nachgefolgt sind, die ihn noch selber erlebt haben oder dann so aufgrund des Zeugnisses der ersten Apostel sich dem angeschlossen haben. Die allerersten Christen waren radikale Nachfolger. Sie haben wirklich bedingungslos einfach das gelebt, das getan, was Jesus ihnen aufs Herz gelegt hat. Und sie haben eine zweifache Erfahrung machen dürfen und müssen. Die erste Erfahrung, sie haben Jesus auf eine Art und Weise erlebt, wie niemand zuvor. Wunder sind geschehen, es sind völlig übernatürliche Dinge passiert. Da latscht einer übers Wasser, Tote stehen auf, ist völlig crazy. Und auch sie selber im Namen Jesus erleben das. Wie sogar Tote auferstehen, also wirklich völlig crazy. Und die zweite Erfahrung, die sie gleichzeitig machen, ist, dass die Nachfolge von Jesus einen Preis kostet. Sie werden verlacht, sie werden verspottet, sie werden verhöhnt, sie werden verfolgt, sie werden geschlagen, sie werden umgebracht. Also diese zweifache Erfahrung, die machen sie, das prägt die erste Welle des Christentums. Und jetzt kommt die zweite Welle. Und da ist dieser Brief mittendrin geschrieben. In der zweiten Welle haben die Menschen, die von Jesus gehört haben und sagen, ja, ich folge ihm nach, sie haben immer noch diese Sehnsucht, ihn zu erleben. Sie wollen genau dasselbe erleben. Sie wollen sehen, wie Kranke gesund werden. Sie wollen sehen, wie Menschen befreit werden, wie Dämonen verschwinden, wie Tote auferstehen. Das wollen sie erleben. Und dieser Wunsch ist immer noch in ihnen drin. Aber, du merkst das Rhetorische, aber diesen Preis, den wollen sie nicht bezahlen. Und sie suchen nach etwas, was ich mal Jesus Leid genannt haben. Sie wollen die eine ohne die andere Seite. Und in diese Welle hinein schreibt Jakobus. Merkt ihr, warum ich sage, ich finde mich so wieder in diesem Brief? Er ist an uns geschrieben. Wie können wir das besser verstehen? Jesus Leid. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, an dem das vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen griffiger ist. Unser lieber Moderator Juli hat letzten Sonntag moderiert und er hat das auf eine sehr charmante Art und Weise der Gemeinde kundgetan. Ich bin 50 geworden. So, das wissen jetzt alle. Meine Frau wird heute 50. Hey! Wow! Und ich finde, zusammen sehen wir aus wie 50. Hä? Ja. Mit 50 macht man sich Gedanken. Mit 40 habe ich mir Gedanken gemacht und auch wieder vergessen, aber mit 50 ist so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, du fängst an, dir echt nochmal Gedanken zu machen und speziell jetzt an uns Männer gerichtet, bei Frauen weiß ich es halt nicht, erzähl es mir vielleicht, aber an uns Männer gerichtet, wir kommen an so einen Punkt, wo wir uns ganz viele elementare Fragen stellen. Ja, man reflektiert, was war. Was habe ich erlebt, was habe ich gemacht, wer bin ich heute, was ist aus mir geworden? Und gleichzeitig fragt man sich aber auch so, was kommt denn noch? Was bleibt mir noch? Und ich habe jetzt 49 Jahre noch vor mir und da muss ich gucken, was habe ich in dieser Zeit und was wird in dieser Zeit? So, und manchmal passiert es, dass dann 50-Jährige so nochmal so eine ganz grundlegende Entscheidung treffen, mal so richtig so radikal. Und jetzt erzähle ich euch einfach, ich habe für mich eine radikale Entscheidung getroffen. Ich bin voll auf den Fitness- und Gesundheitstrip gegangen. So richtig voll drauf. Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Ich verstehe euren Humor nicht. Ich bin da richtig drauf. Und wenn ich das euch erzähle, dann passiert in eurem Kopf eine Fantasie. Dann habt ihr ein Bild, eine Vorstellung. Wie sieht so ein Fitness-Trip aus? Ich habe es euch mitgebracht. Meine Frau hat gemeint, das wäre für einen Gag zu lang. Ich habe gesagt, ist ja auch kein Gag. So, jetzt stellt euch vor, dass ich diese Fantasie, die ihr im Kopf habt, auch noch mit meinen Worten unterstütze. Hey, wisst ihr, ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Sport. Ich esse gute Sachen aus Gemüse, Proteinen. Ich trinke isotonische Drinks. So, und ich bekräftige euch in euren Gedanken. Und das mache ich so lange, bis das mal auf die Probe gestellt wird.
Hallo, ich bin hier für den Fitnesscheck von einem Mike Schmidt. Ist der hier?
Ja, Treppe hoch.
Okay, super.
Hey, ich beschäftige mich mit Sport. Ich esse Kartoffeln und Nüsse, reich an Protein. Bier ist isotonisch. Passt doch alles, oder? Ihr würdet zu Recht sagen, hey, come on, Mike, ey, du belügst dich selber und uns nebenher auch noch. Ja, das würdet ihr zu Recht sagen. Und jetzt sind wir genau im Jakobusbrief, in diesem heutigen Abschnitt angekommen. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Ich finde das mega spannend, dass Jakobus ausgerechnet diese Stelle mit dem Satz anfängt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt. Warum macht ihr das? Vielleicht kennt der eine oder andere von euch folgenden Witz. Woran erkennt man einen Veganer? Wer sagt's dir? Ja, ein paar lachen drüber. Ein paar finden es witzig. Warum? Weil es eine Lebenserfahrung ist, die wir immer wieder mal machen. Hey, Menschen kommen zu einer Überzeugung. Sie gelangen zu einer Überzeugung, dass etwas gut für sie ist. In dem Fall eben veganes Essen. Und sie haben diese Überzeugung, jawohl, das ist richtig, das ist gesund, das sollte man machen. Bevor sie jetzt überhaupt das erste vegane Essen in sich haben, fangen sie schon mal an, das der Welt zu erzählen. Und man teilt es mit und bei jeder Gelegenheit und ob du es hören möchtest oder nicht. Und sie kommen an einer Currywurst mit Pommes vorbei. Gestern war es noch das Lieblingsessen, aber so. Und genau wie mit diesem Veganer-Essen ist es auch mit unserem christlichen Glauben. Menschen kommen an den Punkt in ihrem Leben, wo sie eine innere Überzeugung erlangen. Eine innere Überzeugung, dass der christliche Glaube für sie gut ist. Wie der Veganer. Und diese innere Überzeugung, die bringen wir dann auch ganz schnell nach außen. Wir fangen an, darüber zu reden. Wir zeigen eine gewisse Begeisterung und wir teilen das auch mit. Hey, Nächstenliebe ist super. Wird dir doch auch keiner widersprechen, oder? Nächstenliebe ist doch eine richtig gute Sache. Geben ist besser als nehmen. Frieden mit Gott, dem Schöpfer zu haben, klingt doch fantastisch. Ewiges Leben, super. Innere Überzeugungen. Und diese inneren Überzeugungen, die bringen uns dazu, darüber zu reden. Und wir sagen das anderen auch. Und hey, wie sieht es aus? Bist du nicht auch der Meinung? Ja, dann gibt es mal kontroverse Diskussionen, das kann man vielleicht auch mal diskutieren. Aber du wirst auch Leute finden, die dem zustimmen. Die sagen, ja klar, doch, sehe ich auch so. Ja, ja, Nächstenliebe, super Sache. Und überhaupt das mit Jesus und so finde ich echt nicht schlecht. So die ganzen neuen Hoodies und T-Shirts, die sehen ja auch cool aus mittlerweile. Kann man schon, also Jesus geht. Jesus geht wieder, gell? Auch in der Gesellschaft. Kann man schon machen. Es ist eine innere Überzeugung. Aber weißt du, man wird nicht zu einem Veganer, indem man sich in ein Veganer-Restaurant setzt, Sprüche klopft und Schnitzel isst. Und das ist ein No-Brainer, das wissen wir. Aber ganz by the way, gell, man wird auch nicht zum Christ, weil man in der Kirche sitzt, weil man fromme Dinge hört und sagt, ja, finde ich cool. Sorry, ich habe gesagt, Jakobus provoziert. Und er provoziert dich und mich. Man wird kein Jesus-Nachfolger, weil man Jesus gut findet. Jetzt sagst du vielleicht, weißt du, das mit diesem Reden, so schnell reden und so, das ist ja gar nicht mein Problem. Also das betrifft mich gar nicht. Das sind ja eher so die extrovertierten Großmäuler. Aber das geht mich jetzt eigentlich nichts an. Ich bin raus. So, dann schreibt er weiter. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Aua. Zorn. Als zweites Beispiel. Zu schnelles Reden als erstes, Zorn als zweites. So ganz ehrlich, heb mal die Hand, wer ist jetzt noch raus? Entweder hast du keine Kraft mehr oder bist ehrlich. Zorn, und wisst ihr was? Genau die, die nicht so viel reden, genau die, die eher stiller sind, betrifft es vielleicht besonders. Ja, ich sag ja nichts dazu, gell? Mein Näberle platzt zwar gerade, aber ich sag da nichts. Nö, nö, nö. Ich glaube, wir merken, hey, der redet doch von jedem von uns. Er meint doch uns. Und wir sollen nicht einfach anfangen zu labern über etwas. Wir sind schon immer noch bei der Jesus-Nachfolge. Sondern er sagt wirklich ganz konkret, er spricht uns alle an. Er sagt, hey, überprüf dich mal. Stell's mal auf die Probe. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. So, und spätestens jetzt ist keiner mehr raus. Trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch hineingelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Jakobus haut hier richtig einen rein. Und ich weiß nicht, ob du es gewohnt bist, irgendwie theologisch zu arbeiten, aber wenn du in dieser theologischen Denkweise drin bist, dann springt dir ein Satz sofort ins Auge. Er sagt, die Botschaft rettet dich. Hä? Wie jetzt? Das tut doch Jesus. Und das hat er doch getan am Kreuz und es ist vollbracht und es ist erledigt. Haben wir alles hinter uns? Das sagt er hier nicht. Und du verstehst vielleicht ein bisschen, warum Theologen diesen Brief raushaben wollen aus der Bibel, weil er passt ihnen nicht. Er sagt, es ist die Botschaft, die die Kraft hat, dich zu retten. Das Problem ist, für uns ist die Botschaft von Jesus nur dieser eine Teil der Botschaft: Jesus ist gestorben für deine Sünden, damit du in den Himmel kommst. So, und dann sind wir fertig. Aber das ist nicht die Botschaft, die Jakobus anspricht. Das ist nicht der Inhalt dieser Botschaft. Das ist nur noch ein kleiner Rest, den wir heute noch aufrechterhalten. Die Botschaft, die Jakobus meint, die sagt: Hey, Gott hat sich dein Leben ganz anders vorgestellt. Gott möchte, dass du anders lebst. Er vergibt dir, dass du das bisher nicht getan hast. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um dich freizusetzen, damit du dieses Leben, wie er es sich vorgestellt hat, leben kannst. Das ist die Botschaft. Das ist die Kraft, die dich rettet und verändert. Und wir bleiben stehen an diesem: Ja, er hat mir vergeben. Ja, hat er. Wozu hat er das? Damit du dieses Leben, das er sich mal gedacht hat mit dir, tatsächlich leben kannst. Damit du reinkommst in dieses Leben. Und Jakobus ist nicht naiv. Er sagt nicht: Weißt du, wenn du jetzt heute auf die Knie gehst und dieses Übergabegebet sprichst, das für uns so wichtig ist, und sag: Jesus, komm in mein Leben, dann bist du nicht fertig. Dann ist das Leben, das er für dich vorgesehen hat, noch nicht erreicht. Das ist ein Startschuss, das ist der Samenkorn, der in die Erde gelegt wird. Aber aus dem Samen muss was hervorgehen, da muss was wachsen, und das braucht Zeit, das braucht Nahrung, das dauert. Aber es passiert. Und das sagt Jakobus: Hey, wie sieht's aus in deinem Leben? Ist da was am Wachsen? Ist da was am Wurzeln bekommen? Geht's tiefer? Entsteht Frucht? Gibt es überhaupt eine Aussicht auf Frucht? Wächst dieser Samen in deinem Leben? Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Hä? Was soll das? Ich habe es wirklich echt lange Zeit nicht gecheckt. Ich habe gedacht: Jakobus, was willst du mir damit sagen? Wir haben bei uns im Haus, bevor man rausgeht, ist so ein großer Spiegel. So beinahe lebensgroß, zumindest für normal große Menschen. So, und da gehe ich jedes Mal dran vorbei, wenn ich das Haus verlasse. Das ist so ein Motivationskick für mich. Ich gehe, schaue in den Spiegel, denke: Leck! Und kann erhobenen Hauptes gehen. Denke: Wow! Ist cool. Aber mal ganz ehrlich, ich vergesse es doch nicht. Also ich habe da ein wunderschönes Bild gesehen und denke: Das muss mich doch jetzt begleiten meinen Tag über. Was will Jakobus sagen mit diesem Spiegeldings da? Wer von euch war schon mal in einem Hotel und hat diese miesen kleine Dreckslupenspiegel gesehen? Ja? Einer? Nee, mehr. Gebt's ruhig zu. Habt ihr schon mal gesehen? Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Müsst ihr echt mal machen. Gebt's euch mal. Geht mal an die Dinger ran. Großer Spiegel liebe ich. Du siehst jeden Mitesser. Jeden Pickel. Jede Haarwurzel. Ist als Frau besonders eklig. Wirklich? Wir lieben die Dinger nicht. Ich frage mich, warum die in Hotels sind. Das soll man eine gute Zeit haben. Ein Bekannter von mir hatte Krebs auf der Nasenspitze. Hier vorne so am Knubbel dran. Der liebte Spiegel heute. Der hat das in so einem Spiegel entdeckt. Ist zum Arzt gegangen, der Arzt hat gesagt: Wow, du bist so früh, können wir wegschneiden, ist alles gut, ist alles easy. Aber es hätte dich töten können. Ich glaube, diese ekligen Spiegel meint Jakobus. Wie ist das, wenn du wirklich ranzoomst, wenn du wirklich reinschaust? Ihm geht es hier um das Wort Gottes. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wow, wer will das denn nicht? Ganz ehrlich, Gott segnet alles, was du tust. Deine Kindererziehung, deine Ausbildung, dein Studium, deinen letzten Autokauf, alles, was du tust, segnet er. Du backst nicht mehr Pizza, sondern eine von Gott gesegnete Pizza. Wer will denn das nicht? Wow, hey, das ist doch ein Leben, das wir wollen, oder? In allem gesegnet. By the way, das ist das Leben, das Gott für dich möchte. Und die Voraussetzung ist, dass du in diesen ekligen kleinen Spiegel schaust. Gottes Gesetz, Gottes Gebot. Du musst da reingucken, wirklich reingucken. Nicht nur oberflächlich. Der Herr ist mein Hirte, das ist super. Haben wir letzte Woche gehört. Aber lese auch mal diese unangenehmen Stellen. Lese auch mal diese Stellen, wo er dich wirklich überführt. Wo er sagt, hey, wie sieht es denn aus mit deinem Glauben? Viel Gedröhn, viel Getön, aber wenig dahinter. Oh, und wie ist jetzt deine Reaktion? Gehst du jetzt noch näher ran? Sagst, oh, weißt du Gott, also ganz ehrlich, puh, ich glaube, da gibt es noch einiges, was ich entdecken sollte, müsste, könnte. Und manchmal, es ist nicht oft, aber manchmal kommen Menschen zu mir und sind wirklich ehrlich. Also wirklich ehrlich. Und dann sagen sie, weißt du, da lege ich die Bibel weg. Weil das macht mich fertig. Ich halte es gar nicht aus. Da würde ich meinen Glauben ja verlieren. Und die Selbstanklage wird größer und größer und größer. Und das kann ich nicht und jenes kann ich nicht und das kriege ich nicht hin. Und du kommst in eine Gesetzlichkeit hinein, die dich erstickt. Aber Jakobus sagt, hey, Moment mal, dieser Spiegel, der ist da, um dich zu befreien. Aha, check ich nicht. Kapiere ich nicht. Wieso macht mich das frei, wenn mir Gott sagt, dass ich es nicht hinkriege? Drei Reaktionen. Wut. Blöder Gott, willst du mich ja doch bloß anklagen? Ignoranz. Ja komm, blätter weiter. Die Gnade am Herrn. Super. Oder Gebet. Gott, ich check's nicht. Ganz ehrlich, ich lese da drin, hey, du sollst nicht die Ehe brechen, allein wenn du schon jemand angeschaut hast, hast du die Ehe gebrochen. Gott, wirklich? Echt jetzt? Boah, einen fröhlichen Geber hat er lieb. Zehnten geben. Reicht nicht auch der Fünfte? Ja, braucht ein bisschen für die Mathematik und uns. Echt? Das soll mich frei machen? Gott, ich verstehe es nicht. Stell mal deinen Glauben auf die Probe. Prüf ihn mal. Hör mal deine eigenen Gebete an. Wie oft hast du schon darum gebetet, dass Gott dich challenged? Wirklich challenged? Dass Gott dir mal so einen Fitnesschecker vorbeischickt, der mal reinguckt in dein Lebenswohnzimmer. Der mal schaut, wie es wirklich aussieht. Machst du die Tür zu und sagst, oh, zeige ich eh niemand? Oder machst du sie auf und sagst, oh, ich glaube, ich habe es nötig. Ich glaube, ich brauche es. Eine wirklich ernsthafte Nachfolge von Jesus wird dich in diese Momente bringen. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst was vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Und wieder fängt er mit der Zunge an. Wieder beginnt er mit diesen Worten. Und er sagt, wisst ihr was, macht euch nichts vor. Euer ganzes frommes Quack, 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 das ist nicht das, was vor Gott Bestand hat. Werdet doch langsamer in dem, was ihr sagt. Und das heißt jetzt nicht, geht nicht evangelisieren oder geht nicht und gebt Zeugnis. Das ist ja überhaupt nicht gemeint. Sondern redet von dem, was in eurem Herzen wirklich angekommen ist. Und dann lebt danach. Warum ist ihm das mit der Zunge so wichtig? Ganz einfach, weil unser Mund das redet, was wir wirklich glauben. Unser Mund redet, was wir wirklich glauben. Ich mache euch ein Beispiel. Ich hätte 100 Einzelzeugnisse für dieses Beispiel. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich werde krank. Jo, geh schon mal zum Arzt. Ja, ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, das Projekt schaffe ich nicht. Ich glaube, das kann ich mir nicht verzeihen. Ich glaube, die Prüfung werde ich nicht bestehen. Unser Mund tut kund, was wir wirklich glauben, was wirklich drin ist. Über die Zusammenhänge von selbsterklärender oder selbsterfüllender Prophezeiung können wir gerne anders mal reden. Aber unser Mund sagt, was wir wirklich glauben. Und jetzt habe ich zwei Bitten an euch. Hört euch bitte selber mal zu, was ihr über euren Glauben an Jesus redet, und dann lebt es bitte auch. Beginnt einfach damit. Das, was ihr wirklich glaubt, wenn ihr wirklich mal sagt, Jesus hat mich frei gemacht, dann glaubt es bitte auch. Dann fangt auch mal an, danach zu leben, als freier Mensch. Wenn ihr wirklich glaubt und sagt, hey, Jesus gibt mir noch mal eine Chance, er resettet mich nicht, ich kann neu anfangen, dann hör bitte mit dem Alten auch mal auf. Und es ist ein Samenkorn, der braucht Zeit, der braucht Veränderung, aber lass uns danach streben. Du wirst das nicht einfach schaffen, weil du dir es vornimmst. Geh auf die Knie. Wir singen das, gell? Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ja bitte, was machst du auf deinen Knien? Kämpfst du da wirklich? Sagst du, Gott, schenk mir diesen Glauben und schenk mir die Kraft, so auch zu leben? Und jetzt werde ich noch ein bisschen provokant. An all diejenigen, die jetzt hier drin sitzen und vielleicht so ganz heimlich innerlich denken, hey, mache ich doch schon lange. Ist nur an die gerichtet, die anderen brauchen jetzt nicht zu hören. Aber die, die jetzt denken, ja, mache ich doch schon lang. Glaube, was du lebst, erweiter mal, was du glaubst. Weißt du was, bitte Gott mal und sag, du, könntest du mal das, was ich heute glaube, mal so ein bisschen extended. Petrus war so verrückt. Und dann kam der übers Wasser gelatscht. Er hat gesagt, komm mir mal entgegen. Oha, das sprengt, gell? Wie wär's, wenn du mal anfängst zu beten und zu sagen, Gott, es wäre ganz cool, wenn ich nicht nur glaube, dass du mich errettet hast. Ich möchte anfangen zu glauben, dass durch mein Leben wirklich Menschen gesegnet sind. Ich möchte glauben, dass durch mich Menschen heil werden. Dass wenn ich ihnen Hände auflege und bete, sie gesund werden. Ich möchte anfangen zu glauben, dass wenn ich für Menschen bete, dass Dämonen abhauen. Was, Dämonen gibt es wirklich? Ja, fang an zu glauben. Ich möchte glauben, dass Tote auferstehen, weil ich bete. Oh, jetzt wird es ganz verrückt. Wisst ihr was? Das hat er versprochen. Das hat Jesus gesagt. Das ist das Leben, das ich für dich vorgesehen habe. Dass du nämlich in dieser Welt einen Unterschied machst. Dass du in diese Welt gehst, dass Menschen in dir Jesus Christus entdecken. Und das wird erst passieren, wenn wir anfangen zu leben, was wir glauben. Und wenn wir es noch nicht glauben, anfangen darum zu beten, dass wir es glauben. Vielleicht bist du jetzt provoziert. Du darfst wütend werden, du darfst es ignorieren oder du darfst anfangen zu beten.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.